ARD.
Ralf, wie lange kann man eigentlich ein frohes neues Jahr wünschen?
Tja, das ist, denke ich, eine gute Frage. Ja, solange wie die guten Vorsätze noch nicht gebrochen sind, denke ich.
Ah, dann bin ich wahrscheinlich schon wieder raus. Dann sage ich einfach nur, schön, dass du es heile hierher geschafft hast. Denn an dem Tag, an dem wir hier heute diese Folge aufnehmen, ist es wirklich ziemlich arg glatt draußen. Und du merkst, Vorsätze habe ich tatsächlich nicht so richtig dieses Jahr. Ist mir nichts Gutes eingefallen. Hast du was?
Ja, ganz oben auf meiner kleinen Liste der guten Vorsätze steht mehr Gelassenheit. Also bisschen entspannter an viele Dinge rangehen, mal alle fünf gerade sein lassen. Die Natur ist ja jetzt auch im Winterschlaf, also hat auch einen Gang runtergeschaltet. Und das nehme ich mir einfach auch mal vor. Mal schauen, ob es klappt.
Oh, Gelassenheit. Ja, das wäre was. Vielleicht auch für mich tatsächlich. Mal gucken, wie lange das so halten würde. Du hast ja gerade schon ein Stichwort gesagt, Winterruhe. Und das ist jetzt nämlich auch genau die richtige Zeit, um mal nach den Kübelpflanzen zu schauen, die im Winterquartier stehen, in der Garage, im Keller oder im Schuppen vielleicht. Die sind ja schon ein Weilchen dort und es lohnt, da mal nachzuschauen, wie es denen so geht. Und natürlich vielleicht auch nach den winterfesten Kübelpflanzen, die noch draußen stehen und aber auch nach den Zimmerpflanzen.
Genau, also wir sollten uns um unsere Pflanzen kümmern, auch wenn die jetzt im Winterquartier stehen, natürlich öfter mal ein wachsames Auge drauf halten. Und was da alles zu erledigen ist und was wir machen sollten, das gibt's eben jetzt in dieser Folge. Und wir gucken auch auf Schädlinge, wenn die sich an den Pflanzen breit gemacht haben. Also ich denke mal, genau das richtige Thema zu dieser Jahreszeit.
Für noch mehr Spaß am Gärtnern im grünen Bereich, der NDR Garten Podcast.
Pflanzen sind euer liebstes Hobby und ihr wollt noch mehr rausholen, dann seid ihr hier im grünen Bereich natürlich genau richtig. Wir sind ja, wie ihr das wisst, das ganze Jahr über für euch da, begleiten euch mit vielen Tipps bei so ziemlich allen Pflanzen- und Gartenthemen und das alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek.
Ja, und für alle, die uns noch nicht kennen, ich bin Martina Witt, ich bin Redakteurin beim NDR in Niedersachsen und ich gärtner hinterm Haus in einem kleinen Garten. Meist geht's um Gemüse, meist in Kübeln und meist probiere ich einfach ganz viel aus.
Ja, und mein Name ist Ralf Walter und ich bearbeite beim NDR in Niedersachsen ja so ziemlich alle Gartenthemen und bin auch noch für ja, Ratgeber und Gesundheitssendungen zuständig. Und privat gärtnere ich auch so ein bisschen bei mir hinterm Haus. Ich habe so ein kleines Reihenhaus und da ist halt noch ein Garten dran. Und da stehen jetzt auf der Terrasse auch gut verpackt meine Kübelpflanzen.
Und wie geht's denen?
Denen geht's, hoffe ich, noch gut. Also reingucken in die Erde kann ich ja nicht. Ich habe sie schön eingepackt, Noppenfolie und dann oben noch Laub drauf, unten was drunter gestellt, damit es nicht so kühl wird. Und ich habe ja auch eine Überdachung hinten über der Terrasse und da kann ich an den Seiten auch noch was runterfahren. Das ist dann, ja, wenn ich das mache, so wie jetzt in diesen Nächten, also abends gehe ich immer hin, lasse die Seitenteile runter, dann ist das, hoffe ich mal, wie so ein Kalthausgarten. So, ne? Also dass die da wirklich gut durch diese frostigen Nächte kommen.
Also das Gegenteil von Gewächshaus. Eigentlich.
Ja, also die werden frisch gehalten, aber sie sollen sich ja jetzt noch nicht so richtig nach oben recken. Es ist ja Winterruhe, sie sollen ruhig bleiben und gut durch diese Jahreszeit kommen.
Aber wir wollen tatsächlich erstmal auf die Kübelpflanzen schauen, die im Winterquartier stehen, also vielleicht bei euch in der Garage oder sowas. Worauf sollte ich denn jetzt unbedingt achten, wenn ich da meine Pflanze schon ein Weilchen stehen habe?
Also erstmal muss man sagen, das beste Winterquartier ist nicht so gut wie eine Freilandüberwinterung, wenn das geht. Ne? Natürlich nur, wenn es geht. Wenn wir jetzt ins Winterquartier mal gucken, dann ist ganz, ganz wichtig, jetzt auch mal zu lüften. Also wenn da im Keller ein Fenster ist, das auch mal aufmachen. Natürlich nicht, wenn wir minus 10, minus 5 Grad haben. Aber frische Luft tut den Pflanzen auch im Winterquartier gut. Das brauchen sie unbedingt. Und ja, sollte da ein Fenster sein, dann sollte ich auch die Pflanzen, wenn es geht, da so ein bisschen ranrücken, damit sie auch ein bisschen Sonne Licht bekommen, wenn da was reinfällt. Denn wir wissen ja, Photosynthese funktioniert auch das ganze Jahr über und das brauchen die Pflanzen eben, das Licht, um Photosynthese zu betreiben und auch, um ein bisschen gesund zu bleiben. Wasser ist immer so ein Punkt, also Gießen, Stichwort. Ja, da fragen sich viele, wie oft soll ich da gießen? Mein Tipp wäre, macht mal eine Fingerprobe, also mit dem Finger oben ins Substrat rein. Wenn die obere Schicht so ein bisschen trocken ist, ist es noch nicht so schlimm, ein bisschen weiter runterpulen. Wenn es dann da auch trocken ist, dann schon mal wieder gießen, so vielleicht einmal ja, in der Woche. Wenn die Pflanzen ja irgendwo ein bisschen wärmer stehen, dann sollte man vielleicht auch schon mal ja, zweimal in der Woche gießen. Und auf alle Fälle mein Tipp, abgestandenes Wasser verwenden.
Da bin ich schon ein bisschen drüber gestolpert hier bei deinen Notizen. Warum abgestandenes Wasser?
Naja, wenn wir mal überlegen, die Pflanzen stehen jetzt im Keller und da ist es ja auch nicht richtig kalt. Ne? Also das wollen wir ja gerade haben, dass da auch eine gewisse Temperatur herrscht. Und ich nehme jetzt das Leitungswasser. Das ist ja wirklich, wenn du mal den Hahn aufmachst zu Hause und reinfasst an diesen Wasserstrahl, das ist richtig kalt.
Ne? Das kommt drauf an, was ich da aufdrehe.
Ja, aber zum Gießen werden die allerwenigsten heißes Wasser aufdrehen. Also in der Regel ist es ja kaltes Wasser. Und wenn ich das halt in der Kanne habe und dann schon mal ein bisschen stehen lasse, dann hat das Zimmertemperatur, wenn ich es an die Pflanzen bringe. Und das ist viel besser für die Pflanzen. Außerdem, das kommt dazu, das Wasser ist meistens kalkhaltig und steht das da 2-3 Tage vielleicht in der Kanne, dann hat sich Kalk schon mal abgesetzt. Das kennst du vielleicht, so ein weißer Belag an irgendwelchen
Gefäßen. Im Wasserkocher kenne ich das.
Genau, auch da, nicht? Und das ist dann für die Pflanzen sozusagen viel bekömmlicher. So, und wenn wir dann schon gegossen haben, dann können wir natürlich gleich mal gucken, sind da noch alle Blätter dran an den Pflanzen? Und wenn das nicht so sein sollte, also wenn sie ein paar abgeworfen haben, dann sollte man die da wegräumen natürlich, denn das ist immer so ein Herd für Krankheiten und ja, weg damit. Kann manchmal daran liegen, dass die Luftfeuchtigkeit zu gering ist, ne, dass die Blätter dann runterfallen.
Echt?
Ja. Und okay. Dann sollte man halt so auch im Winterquartier die Luftfeuchtigkeit ein bisschen regulieren, wenn das geht. Also vielleicht mal Wasserverdunst da irgendwo hinhängen. Wenn ich da, eine Heizung wird nicht jeder haben im Keller, aber falls das so sein sollte, dann da was ranhängen.
Also vielleicht auch einfach eine Schüssel mit Wasser draufstellen, sowas geht ja auch.
Das geht auch, natürlich. Und wir haben ja schon den Punkt angesprochen, Licht und Photosynthese. Also wenn mein Kellerfenster oder das Schuppenfenster nicht ganz sauber ist, dann sollte ich das auch mal ein bisschen putzen. Das ist ganz wichtig.
Im Ernst?
Ja.
Für die Pflanzen?
Im Ernst, für die Pflanzen. Das ist für die ganz wichtig. Also selbst bei normalen Lichtverhältnissen im Sommer, wenn wir ein Fenster haben, dann ist doch das, was da durchkommt an die Pflanzen und an die Pflanzen gelangt, nicht so stark wie die Lichtstärke, die ich draußen habe, auf der Terrasse oder im Garten. Und wenn dann noch Staub drauf ist und im Keller, ja, dann habe ich Pech oder Probleme. Also da ruhig mal mit dem Lappen ran und die Fenster putzen.
Schadet nicht.
Schadet nicht, genau.
Tatsächlich gibt es ja auch so Pflanzlampen, ne? Die kann man sich sonst auch wahrscheinlich in den Keller hängen oder in die Garage. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel gar kein Fenster habe, oder nur ein ganz kleines?
Ja, aber nicht zu viel, denn sonst legen die Pflanzen wieder los und denken, der Frühling hat begonnen und sie treiben wieder aus. Und das sollen sie auch nicht. Sie sollen ja erstmal jetzt in der Winterruhe bleiben.
Okay, also man muss es gut abwägen. Wie warm sollte es denn in meinem Winterquartier sein? Also reicht es, dass es nicht friert oder brauche ich doch 20 Grad?
20 Grad, das wäre für die Pflanzen, die aus den Tropen oder Subtropen kommen, schon ideal. Aber wenn ich mal so dran denke, viele haben ja auch Zitrusbäumchen, also die passen gut in ein vielleicht Treppenhaus, ne, ein helles Treppenhaus, da hat man ja auch maximal 10 Grad, das wird ja nicht geheizt. Beispielsweise in so einem Mehrfamilienhaus heizt da keiner das Treppenhaus in der Regel. Und sonst Oleander, Olive, Lorbeer, die brauchen so zwischen 5 und eben auch 10 Grad. Und das hat man ja, glaube ich, im Keller schon. Da wird es ja nicht frostig werden. Und eben, wie gesagt, wärme halt bitte nicht, weil sonst wird der Stoffwechsel schon wieder angeregt. Die Pflanzen vertun sich und denken, oh, super, Frühjahr, ich leg los. Und das ist dann nicht in Ordnung.
Was ist denn aber, wenn ich sehe, dass die jetzt zum Beispiel schon wieder neu ausgetrieben haben, weil es dann doch ja im Dezember zwischenzeitlich relativ warm war, vielleicht ja auch in der Garage und dann treiben die neu aus, denken, yippee-yay, Frühling, los geht's. Was ist dann?
Ja, die bilden ja dann in der Regel so ganz dünne und lange grüne Triebe. Das sind die sogenannten Geiltriebe. Man sagt dann auch, die Pflanzen vergeilen. Und diese Triebe sind eben nicht widerstandsfähig. Also die sollte ich abschneiden. Das sind die Einfallstore für Krankheiten. Diese dünnen und sparrigen Triebe, gerade auch im Keller, wenn ich die Pflanze zu weit von der Lichtquelle vielleicht weggestellt habe, dann hangeln die sich da so Richtung Licht. Und das ist eben nicht gut. Diese Geiltriebe bitte unbedingt entfernen.
Wann sollte ich denn die Triebe dran lassen, weil dann wirklich Frühjahr ist?
Ja, da würde ich noch mal ein bisschen warten, so bis März, Ende März, wenn ich auch schon mit einem Auge wieder nach draußen gucken kann, ne, und sage, Mensch, bald geht's wieder Richtung, ich will nicht sagen Freiheit, aber an die richtig gute, frische Luft.
Okay, das kann ich mir merken. Und ihr merkt es ja bei uns im Podcast, da geht es ganz viel um Wissen rund um Garten und um Pflanzen und wie das alles so zusammenhängt. Aber es gibt natürlich ganz viele andere Wissensbereiche natürlich. Und darum geht es auch in dem Podcast Radiowissen. Da gibt es Wissenswertes aus den Bereichen Natur, Bio und Umwelt. Es gibt aber auch Hintergrundinfos zu Wirtschaft und Politik. Natürlich alles gut recherchiert, spannend erzählt und einfach zu verstehen. Also hört doch auch gerne mal rein. Radiowissen findet ihr wie im grünen Bereich auch natürlich in der ARD Audiothek. Und jetzt gibt es ganz viel Wissen noch über Schädlinge und Krankheiten, weil das ist ja auch ein Thema im Winterquartier.
Ja, also da kommen wir nicht dran vorbei. Das ist immer der Schrecken, wenn ich dann im Keller oder im Schuppen stehe und gucke mir meine Pflanzen an und da krabbelt irgendetwas. Deswegen also bei jedem Rundgang durch das Winterquartier unbedingt die Blattunterseiten einmal ansehen. Denn da sitzen ja die Schädlinge wie Schildläuse oder Wolläuse besonders gern.
Wie erkenne ich das denn? Die sehe ich schon.
Die siehst du, ja, ja. Also umdrehen und dann, wenn da was krabbelt oder merkwürdig aussieht, erhaben ist. Blätter sind ja oben und unten sonst immer glatt. Aber wenn da irgendwas ist, kann man auch mal mit dem Finger drüber streichen und dann ist das schon das Warnsignal. Da nagt oder saugt jemand an den Pflanzen und das muss unterbunden werden. Wie mache ich das? Ja, es gibt im Fachhandel zugelassene Mittel, die man kaufen kann, meistens auf Ölbasis und da gibt es verschiedene Zusätze oder Grundstoffe, aber das steht dann auch da im Fachhandel an den entsprechenden Flaschen dran und damit besprühe ich dann diese befallenen Blätter und kann die Schädlinge in der Regel nach einiger Zeit einfach abwischen.
Muss ich mit den Pflanzen noch irgendwas machen? Können die da trotzdem bleiben oder muss ich die wegräumen?
Naja, wenn ich eine Pflanze habe, die befallen ist und die anderen noch nicht, dann wäre es natürlich schon schlau, ich versuche diese Pflanze zu separieren, also irgendwo einzeln hinzustellen, damit eben die Schädlinge nicht überspringen können auf die anderen Pflanzen. Also das würde ich schon machen, wenn der Platz vorhanden ist.
Das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Und wenn ich dann die Pflanzen gut durch den Winter erstmal in meiner Garage oder in meinem Keller gebracht habe und dann sollen sie wieder raus, muss ich da auch noch was beachten? Da sind wir jetzt schon so ein bisschen im Frühjahr, aber heute schon mal an morgen denken. Wenn ich schon den Schädlingsbefall in Grenzen gehalten habe und dann stelle ich sie raus, nicht, dass dann da noch was schief geht?
Also du sagst heute schon an morgen denken, aber ich weiß ja, dass du die Wärme lieber magst als die Kälte. Und von daher ist es ganz klar, dass du jetzt schon mal wieder ans Frühjahr denkst.
Ja, ich hangel mich immer Richtung Sonne, egal wie.
Okay, aber was man tatsächlich beachten sollte, ist, wenn ich jetzt Kübelpflanzen im Keller dunkel überwintert habe, dann sollte ich die, wenn ich die rausstelle, auch nicht gleich in die pralle Sonne stellen. Denn sonst könnte es passieren, dass die Blätter Sonnenbrand bekommen. Die fallen dann auch ab. Naja, nach einer gewissen Zeit erholt sich die Pflanze wieder. Aber besser wäre es dann, die schon in einen ja, schattigen Bereich zu platzieren und langsam an das Sonnenlicht zu gewöhnen. Dann hat man halt alle Blätter, die man braucht. Und die brauchen die Pflanzen ja auch. Wiederum Stichwort Photosynthese. Es soll ja dann richtig losgehen im Frühjahr.
Ja, ich freue mich schon. Gut, wir haben jetzt die Kübelpflanzen im Winterquartier so ein bisschen abgearbeitet. Wir fassen noch mal kurz zusammen oder ich fasse zusammen, was ich mir gemerkt habe. Also auf jeden Fall nachgucken, hin und wieder lüften, mit abgestandenem Wasser gießen, mit Zimmertemperatur. Genau, weil Zimmertemperatur passt den Pflanzen halt am besten, nicht zu warm, nicht zu kalt und möglichst wenig Kalk in der Regel. Dann nach Schädlingen suchen und sie behandeln. Und Fenster putzen nicht vergessen.
Ja, also.
Achso, und die dünnen Triebe abschneiden.
Die Geiltriebe, genau. Also so eine kleine To-Do-Liste, wenn man da einmal in der Woche durchgeht und guckt, dann hat man alles, denke ich, gemacht, was man für die Pflanzen tun kann.
Dann ist aber auch mit der eigenen Winterruhe nicht mehr viel los.
Naja, aber wir lieben ja unsere Pflanzen und wir wollen sie ja auch im nächsten Frühjahr und im Sommer dann in bester Pracht sehen. Und darum lohnt sich doch dieser, ja, ich finde, nicht ganz so große Aufwand schon. Wichtig ist es schon. Ne?
Ja, und tatsächlich dauert es ja auch nicht so lange. Gut, es gibt natürlich nicht nur Winterpflanzen, die in der Garage oder im Keller stehen, sondern manche schaffen es ja auch draußen über den Winter. Was sollten wir da beachten? Du hast ja selber welche auf der Terrasse.
Ja, genau. Also es gibt ja die winterharten Pflanzen, Kübelpflanzen dann eben, also die im Gartenboden drin sind. Über die wollen wir ja gar nicht sprechen. Ne? Also da ist ja ringsrum Erde. Ne? Also bis da der Frost ganz unten runterkommt, das dauert. Aber so eine Kübelpflanze, auch wenn sie winterhart ist im Kübel, da kommt der Frost ja, oder die frostigen Temperaturen kommen ja von allen Seiten ran. Ne? Also von daher Noppenfolie drum wickeln. Habe ich bei meinen Heidelbeeren auch gemacht und auch bei den Hortensien in Kübeln. Und dann habe ich oben, Laub ist ja angefallen im Herbst. Viele haben dann Laub auch gesammelt und da habe ich auch noch Laub oben auf die Erde so ein bisschen gestreut, so 10 cm dick. Das isoliert zusätzlich noch. Und ganz wichtig ist eben auch, wenn der Kübel steht ja irgendwie auf der Erde oder auf der Terrasse, auf Fliesen, dann sollte ich da eine kleine Styroporplatte runterschieben oder ein Holzbrett, damit eben von unten der Kontakt nicht gleich da ist. Also die Terrasse friert ja auch, also von unten durch. Und dann habe ich noch so eine kleine Isolierung, wenn ich da eine Styroporplatte runterlege unter die Kübel oder eben auch ein Holzbrettchen.
Wie ist eigentlich mit Gießen draußen, wenn es jetzt nicht regnet oder zum Beispiel, wenn es noch relativ lange gefroren ist? Gut, da bringt das Gießen dann auch nichts. Aber muss ich mich um meine Kübelpflanzen auch wassertechnisch kümmern im Winter?
Ja, das soll, ja, weil man würde es ja fast gar nicht glauben wollen, aber die meisten Kübelpflanzen, die erfrieren im Winter nicht, sondern sie vertrocknen, weil man eben nicht gießt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also auch die immergrünen wie Buchs, wenn die Sonne scheint und es ist eben nicht gefroren, dann verdunsten über die Blätter auch Feuchtigkeit aus dem Kübel. Und dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass Wasser nachgeliefert wird, sonst ja, vertrocknet die Pflanze. Und ich denke, oder viele denken dann im Frühjahr, Mensch, das war aber doch ein strenger Winter und die Pflanze hat es dann nicht geschafft, aber es war mein Fehler eigentlich in der Regel, ich habe eben nicht gegossen.
Also ich glaube, das hat man im Winter halt einfach nicht so auf dem Schirm, ne? Weil im Zweifel regnet es ja dann doch immer mal wieder.
Aber wenn man es nicht auf dem Schirm hat, dafür sind wir ja jetzt da. Ne?
Ich würde mal sagen, genau, das hat man im Winter einfach oft nicht auf dem Schirm, ne? Dass es halt auch mal länger trocken sein kann und dann muss man doch mal ran.
Ja, und wir sprechen ja jetzt eigentlich von den Kübelpflanzen, aber auch die Hecken, also wenn ich eine immergrüne Hecke habe und es hat tagelang nicht geregnet und auch im Winter scheint die Sonne vielleicht mal 2 Wochen, auch dann sollte ich ein bisschen Wasser dran geben, ganz wichtig.
Das passiert in Norddeutschland ja Gott sei Dank nicht, dass 2 Wochen lang im Winter die Sonne scheint.
Na, warten wir es ab. Aber garantieren können wir es nicht. Also ich wäre da wieder Kategorie
vorsichtig.
Hosenträger und Gürtel.
Was heißt das?
Naja, damit die Hose nicht rutscht, habe ich sie doppelt, also doppelt
Ach
gesichert.
Ach so, alles klar, ja, kenne ich gar nicht.
Hosenträger und Gürtel, ja.
Gut, merke ich mir. Ich habe eine Rose im Kübel draußen stehen, das heißt, um die muss ich mich aber tatsächlich auch kümmern.
Ja, da solltest du dich schon drum gekümmert haben, also Folie drum, Laub vielleicht oben noch drauf und eine Platte unten drunter, Holz oder Styropor.
Ich dachte, es ist eine Wildrose, die kann das ab.
Naja, eine Wildrose steht ja sonst eben in der Erde komplett, wie ich ja schon gesagt habe. Und im Kübel ist die Angriffsfläche für den Frost viel größer. Und wenn da alles durchfriert, dann würde ich jetzt nicht die Hand zum Schwur heben, dass deiner Wildrose da nichts passiert.
Ich schweige an dieser Stelle und höre mir diese Folge dann im Herbst nochmal rechtzeitig an. Aber wir haben auch Folgen gemacht, wie die Pflanzen gut durch den Winter kommen.
Mhm, haben wir.
Mist. Egal. Sie schafft das bestimmt. Wir drücken
ja,
die Daumen.
Auf alle Fälle. Denke ich.
Kommen wir zur nächsten Baustelle. Zimmerpflanzen im Winter.
Ja.
Auch die merken natürlich, dass sich was verändert hat draußen, auch wenn es drin weiterhin 22 Grad sind im Wohnzimmer.
Genau, also Licht kommen wir noch drauf, aber jetzt, wir hatten ja den Lappen schon in der Hand, um im Keller die Fenster zu putzen.
Und mit dem gleichen Lappen mache ich jetzt was?
Es muss nicht unbedingt derselbe Lappen sein, es gibt ja andere, die man vielleicht noch hat. Auch da sollte man Staub putzen und zwar auf den Blättern. Wenn ich da sehe, dass sich da eine Staubschicht gebildet hat, das ist wieder ja, kontraproduktiv in Sachen Photosynthese, dann sollte ich mir die Mühe machen, diese Staubschicht zu entfernen, also mit dem Lappen abreiben. Oder wenn ich das auch machen will, kann ich natürlich die kleineren Pflanzen nehmen und trage sie ins Badezimmer, stelle die Brause der Dusche auf lauwarm und dann brause ich die Blätter ab. Das ist natürlich auch schön, da freut sich, glaube ich, jede Pflanze drüber. Der Topf wird vorher in eine Plastiktüte vielleicht eingewickelt, damit eben nicht der ganze Ballen durchnässt. Und das kannst du mit den kleineren Pflanzen machen und bei den größeren, die du vielleicht nicht in die Dusche schleppen willst, da kommt dann eben der Lappen zum Einsatz. Ja, und trockene und warme Heizungsluft mögen wir vielleicht im Winter ganz gerne. Für Zimmerpflanzen ist das echt Stress pur. Also die brauchen immer eine gewisse Luftfeuchtigkeit. Das siehst du, wenn die nicht stimmt, dass die Blätter so braune Spitzen kriegen. Und dann fragt man sich natürlich, wie kann ich die Luftfeuchtigkeit erhöhen?
Stellen wir wieder eine Schale Wasser auf die Heizung.
Wieder eine Schale Wasser auf die Heizung stellen. Oder es gibt ja auch so längliche Behälter, so Verdunster, die man an die Heizung dranhängen kann. Oder ich kann die Pflanze mit einer Sprühflasche 1-2 Mal die Woche besprühen, so leichter Wassernebel, der sich dann auf den Blättern auch erst ein bisschen festsetzt und dann wird das Wasser aufgenommen. Oder ich kann, was auch nicht verkehrt wäre, die Pflanze, die steht ja meistens in einem Topf, dann nehme ich eine Untertasse oder einen Untersetzer, fülle da Blähton rein, gieße Wasser in diese Schale mit dem Blähton. Der Blähton nimmt das Wasser auf. Ich stelle die Pflanze mit dem Topf oben auf diese Blähtonkügelchen drauf und im Laufe der Zeit verdunstet das Wasser aus diesen Blähtonkügelchen, strömt nach oben und so habe ich dann auch eine gute Luftfeuchtigkeit.
Okay, aber das mit der Sprühflasche ist ja auch eine gute Idee. Das heißt, ich kann einfach so einen kleinen Wassernebel machen und dann
ja,
schon ausreichend.
Kannst du ein bisschen tropisches Klima bei dir in der Wohnung
ja, schön.
Hinkriegen. Die Tapete sollte aber, wenn es geht, hängen bleiben und nicht zu feucht werden.
Ja, das ist dann die Challenge.
Mhm.
Auch bei Zimmerpflanzen haben wir natürlich die Schädlingsfrage. Ich habe vor einiger Zeit so ein, was ist denn das? Das ist kein Efeu. Wie heißt das andere? Was rankt? Ralf. Ich stehe auf dem Schlauch.
Das andere, was rankt, aber kein Efeu ist.
Ja.
Efeutute. Wir haben auch in unserem Flaschengarten Efeu.
Dann ist es doch Efeu. Dann war es doch Efeu. So, ich habe den eingepflanzt und jetzt sind da so kleine Fliegen in der Erde.
Du meinst diese
Trauermücken? Sieht aus wie Gemüsefliegen.
Trauermücken.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, also Trauermücken sind wirklich eine Qual und da sollte man auch etwas gegen unternehmen. Die ja, Schädlinge, also die Mücken oder die kleinen Fliegen sind es ja eher, die da umherfliegen, die tun der Pflanze eher wenig. Es sind die Larven der Trauermücken in der Erde. Die knabbern nämlich an den Feinwurzeln und das kann die Pflanze schon schädigen. Und da kann man dann eben, ja, Nematoden einsetzen zum Beispiel, das sind so Fadenwürmer, mikroskopisch klein, gibt es eben auch im Fachhandel zu kaufen, fülle ich vorsichtig eben in Wasser rein, nicht von oben richtig mit Schwung reinkippen, dann können die schon auseinanderbrechen, die sind also wirklich sehr, sehr empfindlich und man sollte die auch nicht in, gut, Sonnenlicht haben wir jetzt nicht so heftig, aber UV-Strahlen schädigen die auch, also so ein bisschen im Geheim, halbdunkel, die Nematoden einführen in die Pflanzenerde und dann erledigen die eben diese ja, Larven. Oder was du auch machen könntest,
na?
Du setzt eine andere Pflanze gegen die Trauermücken ein. Es gibt ja die Karnivoren, also das sind ja die fleischfressenden Pflanzen. Die stammen ja meistens aus Moorgebieten und da gibt es den Sonnentau. Ja, das ist so eine niedliche kleine Pflanze mit länglichen Tentakeln, hast du vielleicht schon mal gesehen.
Ja, ich finde die super.
Bisschen klebrig auch und wenn du die dazwischen setzt, zwischen die Pflanzen, die eben diese Trauermücken haben, dann werden diese Trauermücken ziemlich sicher auch zum Sonnentau fliegen und bleiben dran kleben. Und der Sonnentau verdaut die sozusagen. Also der kommt ja, wie ich gesagt habe, aus Moorgebieten. Da gibt es nicht so viel Nahrung im Boden, im Wasser. Und deswegen holt er sich das aus der Luft und ist eben eine fleischfressende Pflanze und freut sich über jede Trauermücke. Und so könnte man das eben zusätzlich versuchen, die Trauermücken in Schach zu halten oder komplett zu besiegen.
Das ist spannend. Das probiere ich.
Ja.
Das macht mir, glaube ich, mehr Spaß.
Als die Nematoden einzusetzen.
Ja.
Okay. Aber Trauermücken sind ja nur ein Punkt. Es gibt ja noch viele andere Plagegeister. Zum Beispiel, wenn du klebrige Blätter an deinen Pflanzen findest. Ja, was steckt dahinter? Das könnten dann Schildläuse sein, die dazu führen, dass eben diese klebrigen Stellen entstehen. Die saugen ja an den Pflanzen und scheiden, wenn sie vorne was saugen, hinten was aus. Das ist der sogenannte Honigtau. Und dieser Honigtau, der führt dann auch dazu, dass sich ein Hustaupilz dort absetzt oder anheftet. Das ist dann so ein dunkler Pilz. Schadet der Pflanze nicht so richtig, aber ne, Staub ist nicht gut für die Pflanzen. Schwarzer Pilz auf den Blättern auch nicht. Kommt auch kein Sonnenlicht durch. Also muss das auch weg. Ja, und wie kriege ich diese Schildläuse weg? Ja, wieder der Tipp, Fachhandel, also da mal hingehen, Gartenmarkt, Gartencenter, fragen. Ich habe da Schildläuse, da gibt es auch Präparate, die man aufsprühen kann, meistens auf Paraffinölbasis. Und dann dauert das wieder ein, zwei Tage, dann kann ich die Schildläuse abwischen. Sonst habe ich eben keine Chance. Also dieses Schild, was die so haben, so wachsartig, das schützt die so sehr, dass man mit eigentlich nichts anderem da richtig rankommt.
Okay. Gibt es drin eigentlich auch Blattläuse oder sind die nur draußen eine Plage?
Blattläuse okay, kannst du auch dir drin einfangen.
Das heißt, ich kann einen Haufen Marienkäfer noch mit in die Wohnung holen.
Da gibt es jetzt überhaupt, die sind ja auch in Winterruhe. Nee,
wahrscheinlich
ne? Also
nicht.
Nee. Also diese Blattläuse sind ja eigentlich ziemlich klein, wenige Millimeter groß nur. Und ein mir gut bekannter Gartenexperte hat immer gesagt, wenn du Blattläuse an deiner Pflanze siehst, das Wichtigste ist, Ruhe bewahren. Also nicht gleich in Panik verfallen. Wenn ich da ein paar dran habe, dann kann ich auch die Pflanze nehmen. Ich gehe wieder ins Badezimmer, sprühe da die Stellen mit dem Wasserstrahl ab, sind die Blattläuse weg. Oder ich, wenn es ganz viel ist, schneide ich den Trieb halt ab und entsorge den. Oder ich mache mir so eine kleine Lösung selbst mit ja, Spülmittel und Wasser und wische damit die Blattläuse weg. Und dann sollte das eigentlich auch erstmal gewesen sein. Aber es ist immer alles, wenn ich Schädlinge an Pflanzen habe, auch ein Zeichen dafür, dass die Pflanzen ja nicht ganz optimal ja, durchs Jahr gegangen sind. Also sie sind schwach und machen es den Schädlingen dann leicht, dort Beute zu finden.
Ah, okay, das heißt, das ist auch immer ein Hinweis darauf, dass es der Pflanze nicht so gut geht.
Ja, wenn ich das ganze Jahr über meine Pflanze richtig gieße, richtig dünge und auch daran denke, dass ich manchmal umtopfe, ne, denn die Nährstoffe sind ja, die du in der Erde hast, sind ja nach einigen Monaten, spätestens nach Jahren verbraucht. Gut, ich dünge nach, aber trotzdem ist gute und frische Erde nicht verkehrt. Also da freut sich jede Pflanze drüber. Und wenn man das macht, also regelmäßig gießen das Jahr über, regelmäßig düngen nach Vorschrift und auch mal das Substrat austauschen, dann ist meine Pflanze schon ja ein bisschen gestärkter und da kommt nicht gleich jede Blattlaus durch die Zellwand, sage ich mal.
Okay, du hast gerade noch ein Stichwort gesagt, düngen. Ich weiß, wir sind gerade bei den Schädlingen, aber kurzer Exkurs. Soll ich meine Pflanzen im Winter auch düngen oder ist das der falsche Zeitpunkt?
Nö, der Zeitpunkt ist gar nicht so falsch. Nur ich sollte, je nachdem, was für eine Pflanze das ist, eben den Zeitraum verdoppeln, indem ich nicht dünge. Also dünge ich sonst vielleicht alle einmal in der Woche oder alle 2 Wochen, dann alle 2 oder alle 4 Wochen. So würde ich es machen.
Okay, damit sie nicht zu doll jetzt austreibt und arbeiten will, obwohl das Licht nicht stimmt und
genau,
so weiter und so fort.
Aber trotzdem eben so einen Grundsatz an Nährstoffen bekommt.
Alles klar. Gut, ich habe dich unterbrochen beim Thema Schädlingen. Es gibt noch mehr Lausarten.
Oh ja, wenn wir schon dabei sind, gucken wir auch noch auf die Schmier- oder Wollläuse.
Das klingt auch ganz wunderbar.
Ja, möchte man nicht haben. Nee. Ne? Sind auch nur wirklich klitzeklein, 4 mm groß oder klein. Und die ja, scheiden auch so eine wachsartige Substanz aus, die sie umhüllt. Und das sieht dann so aus wie kleine Wattebäuschen. Deswegen heißen sie auch so Wollhäuse, wenn man vielleicht Watte, Wolle, sieht ja auch so ähnlich aus. Ne? Und wenn man mal bedenkt, dass so eine weibliche Schmierlaus alle 2 Monate bis zu 600 Eier legt, dann
läuft sie mir ein bisschen kalt den Rücken runter.
Ja, und du, nicht nur der Rücken, beim Rücken soll es laufen, sondern die Beine sollten auch laufen, denn dann ist Eile geboten. Also wenn man da lange wartet, dann verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht sich der Befall. Also dann auch wieder ein ölhaltiges Präparat kaufen gegen diese Schmierläuse und Wollläuse und dann aufsprühen und dann hat man auch die entfernt und ganz wichtig mal in die Blattachseln gucken. Da sitzen die zu Anfangs ganz gerne und dann hat man vielleicht so ein Ohrenstäbchen zu Hause, ne, und da kann man die da rauspulen und entfernen.
Was ist, wenn ich so kleine Gespinste entdecke in meinen Pflanzen? Dann kommen die wahrscheinlich nicht von den Mehlmotten, sondern dann sind das andere Viecher.
Ja, das sind die so beliebten Spinnenmilben. Mm. Ja, auch sehr klein, 0,5 mm bis 1 mm groß. Und die saugen natürlich auch den Saft aus den Pflanzen. Und auch da geht's los, in den Blattachseln wird nichts gegen die Spinnenmilben übernommen. Dann werden die Blätter zunächst gelb gesprenkelt. Das ist immer so ein Zeichen dafür, dass da was nicht stimmt. Die Blätter verfärben sich dann hellgrün bis weiß, vertrocknen auch und fallen ab. Und dann sollte man natürlich erstmal wieder die Luftfeuchtigkeit in den Räumen erhöhen, wie das gemacht wird, haben wir ja schon gesagt. Und ja, die Blätter auch noch mit von der Unterseite der Blätter auch nochmal mit einer Sprühflasche vielleicht so ein bisschen feucht halten. Spinnenmilben mögen nämlich keine Feuchtigkeit und dann kann man wieder mit einem Mittel auf Paraffinölbasis sprühen, wenn man das möchte. Der Sonnentau kommt da nicht zum Zuge, weil die Spinnenmilben, die fliegen ja nicht umher. Also den kannst du
okay, der kann alles nur fressen, was ihn natürlich erreicht.
Was irgendwie ihn anfliegt, genau.
Okay.
Garten besser wissen.
Ganz viele Menschen haben ja auch Orchideen oder auch andere tropische Pflanzen zu Hause stehen. Und wenn die hartnäckig befallen sind mit irgendwelchen Schädlingen, dann hilft für die ein Umzug in eine Pflanzensauna.
Die habe ich dann auch im Keller oder wie sieht so eine Pflanzensauna aus?
So eine Pflanzensauna kann man sich ganz einfach selbst herstellen. Was brauche ich? Ich brauche eine durchsichtige Plastiktüte. Ich brauche eine Sprühflasche mal wieder mit Wasser und dann geht's schon los. Also ich nehme diese Pflanze, wässere erstmal den Ballen so ein bisschen, dann besprühe ich die Blätter und dann kommt die komplett nasse, feuchte Pflanze in diese Plastiktüte rein. Ich schnüre die Plastiktüte zu und stelle sie an einen hellen Ort und dann ist es natürlich richtig feucht da drin. Und das mögen diese Schädlinge überhaupt nicht, aber den tropischen Pflanzen oder auch den Orchideen schadet das nichts, wenn die da ein paar Tage drin bleiben und dann ist der Saunagang beendet. Nach, sagen wir mal, 3-4 Tagen und dann sollten die Schädlinge erledigt sein.
Und danach stelle ich die Pflanze ins Eisbad draußen.
Besser nicht.
Okay, also nur den einen Teil des Saunagangs.
Genau. Ne, also das würden die dir nicht verzeihen, so Eis.
Schön so eine Orchidee raus in Schnee. Nein, natürlich nicht, mach das nicht, es war ein Scherz. War nicht witzig, aber...
Wenn Pflanzen schreien könnten, würden wir sie jetzt hören, Martina.
Nicht machen, nein, nein, auf gar keinen Fall. Also, wenn die Orchideen und alle anderen Pflanzen es gerade draußen nicht so gut vertragen, aber ihr trotzdem noch mal raus wollt, weil ihr euch jetzt um alle eure Pflanzen drinnen im Winterquartier und auf der Fensterbank gekümmert habt. Ralf, wenn ich jetzt doch wirklich noch draußen was machen will, was geht?
Also, was immer geht, ist noch einen oder vielleicht auch gleich mehrere Nistkästen aufzuhängen. Hört sich vielleicht komisch an, im Winter Nistkasten. Warum denn eigentlich? Also, Wir merken es ja gerade jetzt, wir haben ja Temperaturen nachts bei uns hier in Niedersachsen so bei -2, -3, -4 Grad. Das kann aber auch noch mal weiter runtergehen. Und für die Vögel ist das schon echt heftig. Die müssen Energie sparen, wenn es geht. Und da freut sich wirklich jeder Vogel über einen freien Nistkasten, in den er reinschlüpfen kann, bevor die Nacht so richtig bitter kalt wird. Und was man auch nicht vergessen darf, viele Vögel stecken auch jetzt schon ihr Revier ab. Also wenn die da schon einen vorgefertigten Brutplatz finden, so Nistkasten, ist das für die so, als wenn wir einen Sechser im Lotto hätten.
Ja, dann gönnen wir es denen doch. Und wenn ihr vielleicht eine Futterstelle für die Vögel vielleicht selber bauen wollt, dazu haben wir auch mal eine Folge gemacht, die können wir euch nochmal in die Shownotes hängen.
Stimmt, da haben wir ordentlich geschraubt, gesägt und gebastelt.
Genau, das war eine gute Futterstelle, auch mit so ein bisschen Plexiglas und...
Ja, damit die Vögel auch sehen, was da auf sie wartet. Und die konnten da immer nur so ranfliegen, das ist ja ganz wichtig, ne? Dass man nicht mehr diese ganz alten Vogel- oder Futterhäuschen nimmt.
Wo die sich so reinsetzen können, ja. Weil sie dann auf ihr Futter auch noch machen.
Ja, genau. Also vorne geht das Futter rein und hinten kommt das Verdaute raus. Genau. Und das ist nicht hygienisch. Also dann lieber so eine Futterstelle aufhängen, wie wir sie gebastelt haben oder wie man sie auch kaufen kann. So Silos, wo die an die Vögel ranfliegen. Draußen sind auch so kleine Stege. Da sitzen die drauf und picken dann durch Löcher einfach da rein und holen sich das Futter. Also für unsere Gartenvögel sollten wir uns schon einsetzen, denn die zahlen uns das ja im Frühjahr doppelt zurück. Wenn wir bewohnte Nistkästen im Garten haben, da muss ich mir um Blattläuse dann später keine Gedanken machen, denn die werden von den Vögeln weggeholt und an die Jungvögel verfüttert. Also das ist dann mein gefiederter Helfer im Garten.
So nämlich. Gut, ich würde sagen, wir haben ziemlich viel abgedeckt heute. Wir hatten die Kübelpflanzen im Winterquartier, haben wir schon zusammengefasst. Die Kübelpflanzen draußen, auch da gießen nicht vergessen, wenn es dann doch länger mal trocken war, weil im Zweifel erfrieren die Pflanzen nicht, sondern sie vertrocknen. Und wenn ihr Zimmerpflanzen drinnen habt, dann auf jeden Fall Staub wischen.
Auf den Blättern,
ja. Auf den Blättern, für ausreichend Luftfeuchtigkeit sorgen. Auf jeden Fall auch nach Schädlingen gucken und entsprechend behandeln. Und es lohnt sich, eine fleischfressende Pflanze anzuschaffen.
Ja, Karnivoren, so heißen die. Gibt es unterschiedliche, gibt es auch welche, die sehen aus wie so eine Kanne, da lätschen dann die, fliegen so runter so an der Wand und landen unten in so einer
Flüssig. Es ist auch ein bisschen brutal, muss man sagen.
Ja, aber so ist die Natur.
So ist die Natur. Ne? Ja, und wenn es gegen Trauermücken hilft, ich teste das mal.
Mach das. Sonnentau.
Sonnentau. Schreib's mir auf.
Okay.
So, und wenn ihr jetzt sagt, im grünen Bereich, das ist genau der richtige Gartenpodcast für mich, oder Pflanzenpodcast in diesem Fall, dann folgt uns doch einfach sehr gerne und lasst eine Bewertung da. Das hilft dann anderen auch, den Podcast zu finden. Und ganz wichtig, empfiehlt uns doch allen Menschen weiter, deren Daumen vielleicht noch ein kleines bisschen grüner werden könnte.
Ja, und wenn ihr auch einen Tipp gegen Schädlinge an Zimmerpflanzen habt, dann schreibt uns doch einfach und zwar an garten@ndr.de und in der nächsten Folge, da sind dann wieder Samia und Thomas zu hören und bei denen geht es um den richtigen Schnitt der Obstbäume, ist ja jetzt die Zeit, ne? Solange es nicht kälter als -4 Grad ist, können diese Obstbäume geschnitten werden und damit man eben im nächsten Jahr, das ist ja ganz wichtig, eben ausreichend wieder Ertrag erwarten kann, sollten die jetzt geschnitten werden, wie das geht eben. Samia und Thomas sagen euch das.
Du bist immer noch im vergangenen Jahr. Damit dann in diesem Sommer.
Damit dann in diesem Sommer natürlich. Genau. Ja, der Jahreswechsel liegt noch nicht so weit zurück.
Man muss erstmal klarkommen.
Man muss es im Kopf erstmal klarkriegen, genau.
Und ihr müsst auch gar nicht so lange warten, denn die Folge gibt es jetzt schon in der ARD-Audiothek. Da hört ihr die neuen Folgen ja immer zuerst. So, mir ist jetzt übrigens doch noch ein Vorsatz eingefallen.
Ach, guck.
Ja, ich werde dieses Mal Tomaten frühzeitig auf der Fensterbank vorziehen.
Das ist ein guter Vorsatz.
Nicht wahr? Ich gebe dir dann eine ab.
Oh.
Weil letztes Mal habe ich ja welche von dir bekommen.
Ja, da freue ich mich. Aber warte noch bis zum März, also nicht zu früh starten mit den Tomaten. Sonst wären die auch so sparkelig, ne, wenn man die jetzt schon aussehen
würde. Ja, aber ich muss mir das jetzt schon mal vornehmen.
Genau. Was du aber Ende des Monats schon machen kannst, das ist eben Paprika und Chili auf der Fensterbank aussehen. Die brauchen einen richtig langen Anlauf, weil ja unser Sommer relativ kurz ist. Die kommen ja aus Süd- und Mittelamerika und da sind die Sommer viel, viel wärmer und viel, viel länger. Und damit die dann eben rechtzeitig schon die richtige Größe haben, wenn sie bei uns rauskommen nach den Eisheiligen, da kann man schon Ende des Monats damit anfangen. Ist das nicht eine schöne Perspektive?
Auch das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist eine wunderbare Perspektive. Es geht Richtung Frühling
und so.
Es geht los. Man kann wieder so langsam die Gartenhandschuhe schon mal bereitlegen.
Ich spüre schon die Finger, die kribbeln so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Und ihr Lieben, wir hätten auch noch eine Vorsatzidee für euch. Macht doch sehr gerne mit bei unserer Umfrage zu Im grünen Bereich. Da wollen wir ein bisschen wissen, warum ihr uns hört oder was ihr euch von uns wünscht. Und diese Umfrage findet ihr auch in den Shownotes. So.
So, jetzt aber.
Jetzt aber. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
Bis bald. Tschüss.
Im grünen Bereich, der NDR Garten Podcast. Bis März, alle zwei Wochen eine neue Folge. Und immer zuerst in der ARD Audiothek.